Die größten Herausforderungen von Kfz-Gutachtern und Immobiliensachverständigen und wie sie zu lösen sind, heute im Gespräch mit Mike Pramo. So, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, neuen Folge. Heute habe ich wieder einen Interviewpartner mit dabei, und zwar heute den Marketingagenturinhaber Mike Pramo. Hallo Mike, ich grüße dich.
Moin, hallo aus Hamburg.
Mike, ich würde dich bitten, stell dich einmal ganz kurz so ein bisschen vor, dass auch die Zuhörer so einen Einblick davon bekommen, wer du bist. Denn so wie wir selber ja als VK Digital uns spezialisiert haben auf die Immobiliensachverständigen, bist du ja in einer anderen, ich nenne es jetzt mal vielleicht Teilbranche tätig, und es ist ganz spannend, da einfach so einen Einblick davon zu bekommen, wer du bist und wie du vielleicht auch dahin gekommen bist.
Ja, genau. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor. Ich bin Mike von der Online-Agentur Crashfinder. Und genau, wie du gerade sagtest, Timo, wir haben uns auf die Kfz-Sachverständigen fokussiert. Ja, wie das ist das eigentlich entstanden? Es geht auf das Jahr 2013 zurück, würde ich sagen. Damals noch in einem deutlich kleineren Büro, ohne Mitarbeiter. Mhm. Und ja, ein guter Freund von mir ist Kfz-Sachverständige nach wie vor. Und der hat uns damals gefragt, du, könnt ihr uns nicht eine Webseite bauen? Ja, haben wir gemacht. Zweite Frage war natürlich dann naheliegend, könnt ihr uns bei Google nach vorne bringen? Ja, haben wir auch gemacht, hat ganz gut funktioniert, und das hat dazu geführt, dass uns zunehmend mehr Kfz-Gutachter in Hamburg, aber dann auch deutschlandweit kontaktiert haben, und das ist so ein bisschen die Spezialisierung daraus, diese Spezialisierung entstanden, weil wir da gute Referenzen aufgebaut haben.
Ja.
Genau, und für die machen wir das komplette Marketingpaket von Online, Offline, mitunter auch Kaltakquise für unsere Agenturen.
Okay,
also meine Mitarbeiterin ruft im Auftrag oder beziehungsweise im Namen des Kunden in Werkstätten an, um qualifizierte Vororttermine zu organisieren. Und ja, aber unser Brot- und Buttergeschäft ist ganz klar das Thema Online-Marketing mit Fokus auf SEO und SEA, also Google Ads.
Okay, sehr, sehr gut. Und auf jeden Fall einleuchtend, und sicherlich, wie wir heute noch im Laufe des Gesprächs herausfinden werden, eine sinnvolle Möglichkeit. Worum es hier und heute jetzt gehen soll, ist hauptsächlich mal vielleicht aus der verschiedenen, sind jetzt mal Blickrichtung, einmal womit ja die klassischen Kfz-Gutachter oder die Immobiliensachverständigen erfahrungsgemäß so zu kämpfen haben, was vielleicht so Herausforderungen sind, wo, aus deiner einfach normalen Praxis und auch aus unserer Erfahrung, und wie man denn diesen so, ich sage jetzt mal, begegnen kann oder ja, genau. Da hat jeder von uns als Hausaufgabe 3 Punkte mitbringen dürfen. Wir haben im Vorgespräch schon rausgehört, bei dir wurde es sogar ein 4. Punkt. Deshalb würde ich vorschlagen, du beginnst einfach mal mit deinem einfach ersten Punkt auf der Liste. Womit tun sich denn Kfz-Gutachter schwer?
Ja, das ist natürlich ganz, ganz klar das Thema, planbar Aufträge zu bekommen. Zumindest Anfragen im ersten, und dann daraus sind auch Aufträge. Also die nicht so krasse Abhängigkeit von ausschließlich Empfehlungen, sondern durch Systeme, durch Marketing gezielt Anfragen zu erhalten, die auch lukrativ sind. Also keine Anfragen für die Kfz-Wertgutachten, sondern ganz klarer Fokus auf Unfallgutachten, die einfach einen deutlich höheren Auftragswert haben.
Ja. Okay, spannend, ja. Also das ist tatsächlich auch mein Top-3-Punkt, tatsächlich auch diese Abhängigkeit von Dritten. Also sehr viele Immobiliensachverständigen genauso sind, ich nenne es jetzt mal, abhängig von entweder Vermittlungen, wo sie dann nur einen Teil des Auftragsvolumens selber bekommen und der, ich nenne es jetzt mal, Tippgeber eine gewisse Menge einbehält, für das, dass er eben überhaupt mit diesem Interessenten mal gesprochen hat oder den Auftrag an Land gezogen hat. Und das andere genauso, dass viele Sachverständige vorne, ich nenne es jetzt mal, Mittelsmann ist der falsche Begriff, aber vielleicht von Multiplikatoren abhängig sind, sei es Steuerberater, sei es Anwälte und Co., die einem dann ab und zu mal zwar ins Spiel bringen, aber halt immer diese Frage ist ja, wie oft bringt man denn einen ins Spiel? Also wie viele Aufträge bekommt man das wirklich nächsten Monat? Da ist häufig eine sehr große Ungewissheit da und deshalb auch ja nicht nur wirklich eine Planbarkeit, um sicher einen Mitarbeiter einzustellen oder Ähnliches.
Wir merken ganz, ganz stark, du sagtest Mittelsmann, Plattform, dass Kfz-Sachverständige sehr, sehr häufig einfach angewiesen sind auf zwei Gruppen. Das ist zum einen eine Kfz-Werkstatt und zum anderen ein Rechtsanwalt. Ne? Also für viele Unfallgeschädigte ist es ja so, so ein erster Anlaufpunkt, in die Werkstatt zu fahren, und die Werkstätten sind einfach nicht auf die Begutachtung von Unfallschäden spezialisiert. Und da fallen halt viele Punkte, die den Unfallgeschädigten einfach zustehen, hinten runter. Und die verlieren dann natürlich extrem viel Geld. Und dieses Geld steht ihnen einfach rechtlich zu.
Und heißt, allein durch diese Unwissenheit, dadurch, dass der Unfallgeschädigte ja diese Situation wahrscheinlich in der Vergangenheit noch nie durchlebt hat, kennt er seine Rechte in Anführungszeichen gar nicht und wird deshalb vielleicht ab und zu, wenn es jetzt mal nicht benachteiligt, aber er leidet dadurch am Ende des Tages einen wirtschaftlichen Schaden, weil er vielleicht Geld nicht bekommt, was ihm eigentlich zustehen würde.
Definitiv, wie du gerade richtig sagtest, Timo, die Unfallgeschichten wissen schlicht und ergreifend oftmals nicht, was ihnen zusteht, wissen nicht, wie sie vorgehen sollen, wie der Ablauf ist. Und hinzu kommt natürlich auch nochmal, dass sie seitens der gegnerischen Versicherung natürlich auch ganz, ganz schnell kontaktiert werden. Und die gegnerische Versicherung möchte natürlich eins, sie möchte Geld sparen. Und das definitiv zu Lasten des Unfallgeschädigten. Also die Kfz-Sachverständigen haben definitiv die Herausforderung, mit der Unwissenheit zu arbeiten, der Unfallgeschädigten und aber auch gegen die oftmals übermächtigen Kfz-Versicherung gegen anzukommen. Ne?
Ja, okay, verständlich. Aber jetzt wäre dann die Frage, was ist denn aus deiner Erfahrung nach da dann die richtige Herangehensweise als Kfz-Sachverständiger?
Genau, also ich sage gar nicht, dass Empfehlungen seitens jetzt über eine Werkstatt oder über einen Rechtsanwalt oder im Privatkundensegment, dass er schlecht ist. Das soll so sein, das muss so sein. Wenn ich als Unternehmen nicht empfohlen werde, dann habe ich ein anderes Problem. Aber ich würde nicht nur auf diese Standbeine setzen, sondern mir jetzt überlegen, okay, was für Möglichkeiten gibt es noch? Und da ist man natürlich mit den heutigen Möglichkeiten bestens bedient, ne? Also sich mal Gedanken zu machen, wo suchen Unfallgeschädigte nach einer Lösung. Und das ist natürlich ganz klar im Internet. Ne? Also sie geben in den Google-Suchschlitz oder in ChatGPT und Gemini, wie sie nicht alle heißen, diverse Fragen ein und suchen nach Antworten. Und die Aufgabe eines Unternehmens, jetzt in dem Fall einen Sachverständigen, Immobiliensachverständigen oder Kfz-Sachverständigen, ganz gleich, ist natürlich die Antworten auf die Fragen zu bieten in einer Sprache, die der Kunde auch versteht. Also nicht mit Fachchinesisch um die Ecke zu kommen.
Das ist der Klassiker, Sachverständigen.
Richtig, richtig, genau. Das ist sozusagen der Ansatz, verschiedene Kanäle aufzubauen und dort präsent zu sein.
Nee, kann ich voll und ganz unterstützen. Und ich denke insbesondere, wenn man als Gutachter und Sachverständiger so eine gewisse sein Blickwinkel ein bisschen ändert, indem man nicht sagt, ja, was ist mein Standbein? Mein Standbein ist Empfehlungen, sondern Empfehlungen sind eine Art Zusatzgeschäft, die natürlich immer schön sind und die man gerne mitnimmt, aber auf die man sich halt nicht jede Woche, jeden Monat so gut verlassen kann, sondern stattdessen sollte man eine Art Marketingkanal haben, was als so eine Art Grundlast dient und wo man einfach weiß, selbst mit dem komme ich immer über die Runden. Und wenn dann eben noch Empfehlungen dazukommen, dann nimmt man die natürlich gerne mit. Aber dann ist es ein Bonus und dann vermeidet man eben diese klassische Umsatzachterbahn, dass es einen Monat gut läuft oder man gar nicht weiß, was, ich muss jetzt irgendwie 4, 5 Gutachten innerhalb am besten von 2 Tagen abgeben und dann auf einmal kann es wieder sein, dass ich 3 Wochen gar nicht weiß, was ich zu tun habe. Oder eben im Terminkalender schaue, dass irgendwie Ende des Monats keine Besichtigungen und Co. mehr anstehen und ich so ein bisschen ins Straucheln vielleicht komme. Und dann würde ich weitermachen mit einem weiteren Punkt, den ich auf meiner Liste habe. Und zwar haben Immobiliensachverständige erfahrungsgemäß Schwierigkeiten, ihre, ich nenne es jetzt mal, Preise durchzusetzen, zu kommunizieren. Denn der klassische Immobiliensachverständige macht im Gegensatz zum Kfz-Sachverständigen, wo die Unfallgutachten, sage ich jetzt mal, im Vordergrund stehen, sind insbesondere beim wirklichen Sachverständigen für Immobilienbewertung, die Bewertungsgutachten, sprich wie viel ist meine Immobilie wert, der eigentliche, ich nenne es jetzt mal, die Kerndienstleistung. Und hier ist eben, wenn ein Auftraggeber, eine Privatperson wissen will, wie viel ist denn jetzt mein Grundstück oder meine Immobilie wert, konkurriert man natürlich mit, ich nenne es jetzt mal, vielleicht artverwandten Anbietern, sei es einem Immobilienmakler, sei es vielleicht einem kostenlosen Immobilienbewertungsrechner und Co., sodass hier die Frage ist, wenn der Interessent nur eigentlich sagt, ja, ich will doch nur wissen, wie viel das Ding wert ist, warum soll ich bei Ihnen eine 4-stellige Summe bezahlen, wenn doch der Makler das in Anführungszeichen mir so sagen kann, aus seiner Erfahrung heraus, aus seinem Bauchgefühl. Und hier kommen eben viele Sachverständige, weil sie erfahrungsgemäß halt auch nie irgendeine Art von vertrieblicher Ausbildung genossen haben, sondern halt Fachexperte sind und sehr, sehr guter Fachexperte, aber eben gerade bei den Punkten, wenn sie es nicht als Angestellter ausüben, sondern eben als jetzt mal auf freiberuflicher Basis, wo eben ein Teil des Tätigkeitsgebiets darum geht, wie ich denn auch zu Aufträgen komme und zu neuen Kunden, dass sie da halt häufig Schwierigkeiten haben und ich jetzt mal Fehler machen. Was eben dann dazu führt, dass sie entweder sich weit unter Wert verkaufen, um doch irgendwie noch einen Auftrag zu bekommen. Am Ende des Tages macht's Arbeiten auch nicht wirklich Spaß, wenn ich weiß, eigentlich habe ich mich hier, ja, verdiene ich viel zu wenig, was ich eigentlich bekommen müsste. Oder sie landen halt dann in so einer Art Hamsterrad, dass sie immer günstig sind und dadurch ganz viel arbeiten müssen, sich überarbeiten, bloß um sich irgendwie über Wasser zu halten, was eben alles nicht der Sinn und Zweck ist einer guten, funktionierenden Selbstständigkeit.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, aus privaten Erfahrungen habe ich schon mitbekommen, wie unterschiedlich Immobilien-Sachverständige so aufgestellt sind, bereits im Erstkontakt mit potenziellen Neukunden. Da gibt es gravierende Unterschiede, was die Qualität angeht, würde ich jetzt mal sagen, oder Professionalität. Mhm. Zum Beispiel von einem Immobilien-Sachverständigen direkt schon eine Preisliste mitbekommen, eine Terminbestätigung und es wirkte einfach alles insgesamt sehr rund. Ja. Das habe ich von vielen einfach nicht mitbekommen und dann sticht man natürlich schon hervor, so, ne?
Genau, zum einen das, einfach selber sich klar zu haben, wie ist denn mein Prozess, weil wenn ich selber eine Unsicherheit natürlich habe und es immer mal irgendwie so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Freestyle und einfach so, wie es gerade hinfällt, dann ist zum einen die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es immer ein gutes Ergebnis ist und es strahlt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit bei einem selber aus, ob man es will oder nicht. Wenn ich es immer anders mache, dann weiß ich gar nicht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Schicken Sie mir eine E-Mail? Schicke ich Ihnen eine E-Mail? Wollen Sie was schriftlich? Allein sowas wirkt ja schon auf den Interessenten direkt, okay, der scheint wohl selber keine Ahnung zu haben, wie seine Dienstleistung abläuft. Und das macht dann natürlich schon in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch skeptisch.
Ja, genau. Definitiv.
Ja. Aber insbesondere da, um nochmal kurz ein bisschen tiefer reinzugehen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es einfach wichtig ist, den Mehrwert dahinter zu kommunizieren. Sprich, nicht nur zu sagen, das ist mein Preis, und das bekommen sie dafür. Am Ende des Tages sagt dann der Interessent vielleicht, ja, okay, aber ich mich interessiert, ob das eine Zahl, mir ist vollkommen egal, ob das Gutachten 20 Seiten hat oder 60 Seiten oder 100 Seiten. Am Ende des Tages interessiert mich doch bloß die eine Zahl. Aber wenn ich eben dahinter kommuniziere, was mir vielleicht das Gutachten für eine Sicherheit bringt, sei es vor Gericht, sei es gegenüber das Finanzamt, mögliche Steuerersparnisse erkennen, etc., dann kann ich natürlich den Mehrwert im Vergleich zum Preis schon so kommunizieren, dass es für ein guter Deal wirkt. Und das ist genau dann die Situationen, die man sein sollte als Sachverständiger, um eben vernünftige Preise abzurufen, das Arbeiten auch sich entsprechend lohnt und Spaß macht.
Ja, ja, definitiv.
Okay, dann was ist dein nächster Punkt?
Genau, also ich habe hier auf meiner Agenda ganz, ganz weit oben den Punkt hohe Wettbewerb, ganz klar. Und auch teilweise hoher Wettbewerb mit entsprechend fehlender Qualifikation. In der Kfz-Sachverständigenwelt ist es halt so, das ist Stand jetzt noch kein geschützter Beruf.
Okay.
Dies hat zur Folge, dass ehemalige Bäcker oder Friseure jetzt als Kfz-Gutachter unterwegs sind. Und das natürlich zum Leidwesen der, ich nenne sie jetzt mal, qualifizierten Gutachter.
Ja.
Das heißt, diese unqualifizierten Gutachter, nenne ich jetzt einfach mal, die sind, was Marketing angeht, oftmals gar nicht so schlecht aufgestellt oder die Ansätze sind zumindest da. Ja. Und das ist dann natürlich auch für uns als Marketingdienstleister manchmal ein bisschen traurig auch irgendwo, dass öffentlich bestellte Gutachter, hochqualifizierte Sachverständige wirklich auf der Marketingseite das Nachsehen haben. Zum Glück kann ich sagen, von unseren Kunden, wir haben durch die Bank weg die qualifizierten Gutachter, die wir mit Marketing nach vorne bringen wollen oder noch weiter nach vorne bringen wollen. Was man natürlich auch nicht vergessen ist, darf, ist, dass die Unfallgeschädigten oftmals einfach gar nicht sehen, ist das jetzt ein qualifizierter Gutachter oder ein unqualifizierter Gutachter. Ja. Das heißt, der qualifizierte Gutachter kämpft mit dem hohen Wettbewerb und er kämpft auch mit der Unwissenheit der Geschädigten bei der Differenzierung, welchen Gutachter wähle ich jetzt einfach. Ne? Und da ganz klar mein Tipp an alle Kfz-Sachverständigen, zu schauen, welchen Vorteil, welche Qualifikation, welchen Nutzen kann ich nach außen hin auch ganz klar kommunizieren, wie viel Persönlichkeit bringe ich auch in die Außendarstellung mit rein. Ne?
Ja.
Und da sind wir natürlich dann auch ganz schnell wieder beim Thema Marketing, Videocontent und all diese Geschichten. Als Gutachter sich vor eine Kamera zu stellen und seine Expertise, seine nachweisliche Expertise auch in Bild und Ton in diversen Plattformen auch zu platzieren.
Ja, nee, kann ich nur bestätigen. Tatsächlich glaube ich, ist der die Immobilienbewertung oder der Immobilienbereich da ein bisschen vielleicht deiner Zeit voraus, nenne ich es jetzt mal. Also insbesondere die Sachverständigen, die das als Haupttätigkeit ausführen, bei denen führt eigentlich mittel- und langfristig nichts an der Tätigkeit auch für Gutachten fürs Finanzamt dran vorbei. Und das Finanzamt ist in den letzten Jahren sehr, sehr streng geworden, welche Sachverständigen es wirklich quasi zulässt. Und deswegen gibt es da sehr hohe Ansprüche an teilweise an die Zertifizierungen. Aber nichtsdestotrotz bin ich voll und ganz bei dir, dass häufig auch vielleicht Zertifizierungen, die man so im, sagen wir mal, im Volksmund kennt, gerade aus dem Kfz-Bereich, da gibt es ja so ein paar, die auch, wenn ich jetzt das Auto zur Hauptuntersuchung bringen muss, da immer wieder in den Raum geworfen werden, die eigentlich aus Zertifizierungssicht gar nicht die vielleicht die beste Wahl sind oder die höchste Qualifikation haben. Aber ich sag mal, weil man sie halt kennt, sie natürlich beim Laien einen sehr hohen ersten guten Eindruck hinterlassen. Weil ich halt sage, Audi habe ich schon mal gesehen und mein Auto wird da ja auch regelmäßig überprüft und dass es alles so ist, wie es sein soll, obwohl es eigentlich mit der Immobilienbewertung selber da, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, ein vielleicht Einsteigerzertifikat ist. Was natürlich aus Marketing-Sicht einen sehr, sehr guten Effekt hat, deshalb wir auch jedem Sachverständigen ans Herz legen, so eins vielleicht noch nachzumachen, weil es auch, wenn man sowieso quasi das drauf hat, natürlich kostet es Geld, keine Frage, aber ist häufig nach einem, maximal zwei Gutachten noch wieder drin, sodass sich hier das Investment schon auszahlen kann. Aber natürlich, der Laie kennt sich nicht aus. Der keine Ahnung, die verschiedenen Logos, die es da gibt oder Mitgliederverbände, welche haben eigentlich was drauf und welche nicht. Der Sachverständige selber, der weiß das und seine Sachverständigenkollegen. Vielleicht dann irgendwann ein Steuerberater weiß es auch, worauf zu achten ist, gemäß den entsprechenden Gesetzen. Aber die Privatperson, die halt von sich aus eine Anfrage stellt, die wird da häufig, wenn es jetzt mal vielleicht alleingelassen oder hat halt keine Ahnung und kann dort dadurch schon ab und zu mal auf ein, ich nenne es jetzt mal vielleicht ein schwarzes Schaf reinfallen.
Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Timo. Wie sieht denn das grundsätzlich aus? Gibt es in der Immobiliensachverständigenwelt unterschiedliche, du sagst jetzt gerade Steuerberater, Ansätze im Sinne von Kooperationen, also marketingseitig, gemeinsame YouTube-Videos etc.? Oder ist das auch gar nicht der Fall?
Also erfahrungsgemäß eher nicht der Fall tatsächlich, aber jetzt nicht, weil die es nicht wollen, sondern weil zum einen oder anders. Nicht, weil sie irgendwie gegeneinander arbeiten, sondern eher, weil sie einmal sagen, oh je, ich vor der Kamera, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da diese Angst vor der Sichtbarkeit da ist. Das ist eigentlich so der Hauptpart. Und die sagen, ah, muss überhaupt ein Foto auf meine Webseite? Muss das wirklich sein? Also wenn es da eben schon anfängt, ist natürlich nochmal eine deutlich höhere Überwindung, ein Video zu drehen, wo ich wirklich in die Kamera reingehe und dann zum Beispiel von irgendeinem Schaden oder einer Bewertung berichten, sage ich, Sie sind jetzt hier mal live mit dabei, sehen Sie das und das und das hat einen Einfluss darauf, etc. Deshalb würde ich sagen, ist eher aus der Sicht. Was für Art von Kooperationen, aber das ist immer bloß auf dem Papier steht Kooperationen, sind wie gesagt diese vermittelten Aufträge, wo man eben als Subgutachter, als Subunternehmer tätig ist für ein anderes, größeres Büro oder für einen größeren Anbieter, der selber sehr gutes Marketing macht, aber mehr Aufträge an Land zieht, als er Kapazitäten hat. Aber da ist man zum einen wieder in der Abhängigkeit drin und häufig verkauft man sich unter Lohn, weshalb das eigentlich bloß eine Anfangslösung sein sollte, unserer Empfehlung nach, um selber, ich nenne es jetzt mal, effizient zu werden in der Art und Weise, wie ich einfach meine Leistung erbringe. Aber wenn ich nachher meine Leistung erbringe und die gleiche Anzahl an Gutachten für mich selber schreiben kann und selber in Rechnung stellen kann, verdiene ich häufig das Doppelte oder Dreifache mit dem gleichen Arbeitseinsatz, weshalb viele Sachverständige bei uns auf die Art und Weise dann auch mal wechseln, also vom ursprünglicher Subunternehmertätigkeit zur, nennen Sie jetzt mal, echten Selbstständigkeit.
Ja, genau. Echte Selbstständige. Genau das ist der Punkt. Oftmals ist es ja so bei dem Kfz-Sachverständigen, dass sie eigentlich nur der Fotograf sind für ein erfolgreicheres Sachverständigenbüro und dort sich massiv unter Wert verkaufen. Und ja, das sollte ja eigentlich nicht der Weg sein als Unternehmer, als Selbstständiger, da für jemand anderen zu arbeiten, sondern.
Genau, ja, häufig ist aus Erfahrung einfach ein, sind so aus der Not heraus geboren, wie vorhin schon gesagt, der Sachverständige hat häufig keine Marketing- und vertriebliches Hintergrundwissen oder Erfahrung. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist leider der Regelfall. Und dann sagt man auch, wenn ich sowieso nicht weiß, wie es geht und eigentlich habe ich auch keine Lust darauf, weil ich bin ja nicht Sachverständiger geworden, um jetzt Marketing zu machen, im Regelfall, dass man einfach sagt, was für in Anführungszeichen Notlösungen gibt es denn, dass ich es gar nicht erst machen muss? Und da landet man leider häufig in genau dieser Konstellation.
Für den Übergang okay, aber mittel- bis langfristig definitiv nicht zu empfehlen. Ne?
Ja, genau. Okay, was hast du denn noch als weiteren Punkt mitgebracht aus deiner Sicht?
Ja, es vergeht fast kein Tag bei uns, wo wir Kundenanrufe bekommen, die sich über die extrem hohen und zunehmend steigenden Werbekosten, ich will nicht sagen beschweren, aber man nimmt es auf jeden Fall wahr. Also wir reden im Kfz-Sachverständigenbereich in größeren deutschen Städten teilweise wirklich schon von zweistelligen CPCs, also dem Preis, den der Werbetreibende an Google bezahlen darf. Und das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Also für Kfz-Gutachter Köln, ich sage jetzt mal, 10 Euro zu bezahlen, und das ist nicht der Auftrag,
Für einen
sondern das ist
Klick, genau.
für einen Klick. So, da haben wir natürlich oftmals die Herausforderung, dass auch andere Gutachter auf Werbeanzeigen klicken. Das wird wahrscheinlich in anderen Branchen auch so sein. Und dieser Anteil an ungültigen Klicks, der ist mitunter wirklich im zweistelligen Bereich auch schon, also teilweise so 15 Prozent, die man einfach auch irgendwo mit auf der Rechnung haben muss. Und ja, dann muss man sich natürlich mal die Frage stellen, ist das noch ein Weg, den ich gehen kann, finanziell und auch möchte, ne?
Ja, klar.
Nun reden wir beim so einem Sachverständigen von einem durchschnittlichen Honorar von roundabout 800, 900 Euro. Also das ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, ne? Also selbst wenn ich sage jetzt mal, 800 Euro bezahlen würde für einen Auftrag, dann ist es ja immer noch plus minus null. Dann kommt es aber natürlich darauf an, Folgegeschäft zu generieren, ne? Empfehlungen. Und da beißt sich dann oftmals, ja, ganz den Schwanz, dass kein funktionierendes CRM, kein Newsletter-Marketing betrieben wird. Ja, ich glaube, man muss sich da immer überlegen, okay, will ich zukünftig so stark abhängig sein von Google Ads als Werbeplattform? Oder suche ich Alternativen, Ergänzung? Meta ist da sicherlich ein Weg, aber auch Microsoft oder ja, vielleicht auch zukünftig andere Plattformen wie OpenAI, ChatGPT.
So, unsere Erfahrung nach also bedeutet, nochmal zusammenfassen, dass nur weil unsere Hörer, wie ich versuche, immer Marketing Sprache so gut es geht zu vermeiden, sodass jeder, egal wenn er die allererste Folge heute hören sollte, direkt trotzdem versteht, worum es geht. Also nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Wir haben einmal natürlich, wenn wir in der bezahlten Google-Suche agieren, als normale Werbetreibende, die selber Werbung schalten, bezahlen wir für jeden einzelnen Klick. Und das nennt sich eben CPC, Cost per Klick. Und hier sind jetzt im Kfz-Sachverständigenbereich teilweise die einzelnen Klicks über, also zweistellig, bedeutet man mindestens 10 Euro teuer. Was schon teuer ist, kann man sagen. Es gibt natürlich noch Branchen, die sind bei weitem teurer. Also sagen wir Versicherungsbranche, Makler sind meistens auch deutlich teurer. Aber natürlich hat ein Makler auch ein anderes Honorar, was er oder umgerechnet, was er für ein vermitteltes Objekt realisiert. Wie jetzt ein Kfz-Sachverständiger, wo, weißt du, was ist das Auftragswert für ein Kfz-Gutachten?
Ja, das ist ganz interessant. Das schwankt zwischen Nord- und Süddeutschland ganz stark irgendwie. Und ich würde sagen, im Mittelwert reden wir davon 850 Euro Sachverständigenhonorar. Bei den Kfz-Gutachtern ist es halt so, dass das Sachverständigenhonorar sich bemisst auf Grundlage der Schadenhöhe. Also ich sage jetzt mal, ein Schaden.
Prozentual, ja.
Ja, genau.
Ja, so ähnlich wie im mobilen Bereich vom Verkehrswert, also vom Marktwert des Objekts, wo auch zwar nicht danach abgerechnet werden muss, aber historisch betrachtet diese Honorarempfehlungen das häufig noch so, ist jetzt mal vorsehen. Und da ist natürlich, okay. Ja, und dann natürlich, wenn man eben so einen hohen Cost per Klick hat von, sagen wir mal, 10 Euro, sehr schön, mal gutes Marketing macht, wird natürlich nicht jeder Besucher direkt eine Anfrage stellen.
Das ist so, ja.
Dass eben fraglich ist jetzt, ob sich Google Ads Werbung für Kfz-Sachverständige tatsächlich unterm Strich noch lohnt. Und da sind natürlich dann zwei mögliche Herangehensweise. Entweder ich suche einen Marketingkanal, wo ich einfach kostengünstiger Aufträge bekomme und Anfragen, sodass ich eben unterm Strich wieder eine Marge habe. Oder wie schaffe ich es denn mit dem gleichen Kontakt einfach mehr Aufträge zu realisieren und quasi den Kundenwert zu steigern, weil damit natürlich auch langfristig betrachtet, weil ich muss natürlich, wenn ich einen Kunden schon mal habe, dass er nochmal kauft, den nicht mehr nochmal akquirieren in Anführungszeichen oder nicht nochmal Marketingbudget ausgeben, dass wir auf diesem Weg eben den Kundenwert steigern und dadurch auch die Profitabilität.
Ja, exakt. Also gerade wenn man als Sachverständiger gerade neu startet oder das Werbebudget einfach oder die Marketingbudgets einfach eher geringer sind, dann muss man ganz, ganz klar sich selbst mal hinterfragen, lohnt sich das noch? Und wir lehnen auch oftmals Aufträge ab, weil wir sagen, ich sage jetzt mal fiktiv mit 300 € Werbebudget pro Monat, da wird man in einer großen deutschen Stadt nichts reißen. Punkt.
Nee, bin ich bei dir. Also wir haben da auch Mindestbudgets. Im Immobilienbereich würde ich das Mindestbudget sogar als Fünffache von deinem jetzt genannten, ist eigentlich bei uns so das Untere, wo wir sagen, rechne mal damit, aber dadurch, dass die Auftragsvolumina deutlich höher sind im Immobilienbereich, da sind wir meistens so 2.000 bis 4.000 € pro Gutachten, je nachdem natürlich, wie groß das Objekt ist, wie aufwendig etc. Also in den Hausnummern spielen wir, da ist natürlich dann auch so ein Marketingbudget im Grunde mit einem Auftrag schon wieder drin, was natürlich dann ein deutlich schnellerer Return on Investment ist, wie bei den niedrigeren Summen. Aber ich verstehe voll und ganz, was du da meinst. Und da in der Tat hat man im Grunde mehrere Möglichkeiten. Entweder es gibt natürlich auch innerhalb von Google Ads verschiedene, ich nenne es mal Kampagnenarten. Und beim einen realisiert man günstigere Klicks, aber das häufig auch zu Kosten der, ich nenne es mal Besucherqualität.
Genau.
Oder ich steige halt auf eine andere Art von Marketingkanal um, sei es in Anführungszeichen kostenlosen Traffic, indem ich halt viel Zeit investiere, um zum Beispiel YouTube-Videos zu drehen und zu veröffentlichen. Oder täglich in meinen Social-Media-Kanal meiner Wahl gehe und dort versuche Beiträge zu posten, was natürlich alles Arbeitszeit bedeutet. Da ist schon mal die Frage, übernimmt das jemand anderes für mich? Muss ich das selber machen, um am Ende des Tages einen funktionierenden Weg da zu finden?
Ja, definitiv. Also da muss man einfach unterschiedliche Möglichkeiten ausprobieren für sich, um zu schauen, über welchen Kanal kommt am meisten rum, was lohnt sich da, Zeit in Invest, ne?
Ja, und das Tolle ist ja auch, wenn man überhaupt dann wahrscheinlich mit euch spricht, können Sie natürlich trotzdem schon sagen, okay, auf Grundlage von deiner Lokalität, deinem Einzugsgebiet, pass auf, die Erfahrung einfach gezeigt, der und der Marketingkanal ist eher weniger sinnvoll für dich und dieser und jener andere Marketingkanal kann eher bei dir erfolgsversprechend sein, dass man natürlich da auch auf die Erfahrungen einfach zurückgreifen kann und nicht alles selber ausprobieren.
Ja, definitiv. Ja, was nochmal ganz spannend ist, häufiger bekommen wir die Anfrage, ich möchte gerne Social Media machen. Dann ist meine erste Frage mal super, erstmal Glückwunsch dazu. Würdest du denn vor eine Kamera gehen und was sagen? Würdest du Reels machen? Ja, dann wird es mal relativ ruhig auf der anderen Seite. Und ich finde, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein TikTok, ist ein Instagram Reel für dich die Plattform, wenn du ernsthaft heutzutage Social Media für dich erobern willst, der passende Kanal, und dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, nein.
Wenn dir was nicht Spaß macht, dann würdest du mittel- oder langfristig wirst du es immer wieder sein lassen. Egal in welchem Bereich als Unternehmer. Natürlich gibt es manche Tätigkeiten, wie zum Beispiel generell zu wissen, ich muss Marketing machen oder ich muss halt irgendeine Art von Verkaufskanal, Vorgehensweise, System, wie auch immer etablieren. Ist gang und gäbe. Ansonsten wirst du entweder einfach als Selbstständiger oder Unternehmer nicht erfolgreich sein, weil jemand, der sich nur Huckepack an jemand anderen dranhängt, es geht auf lange Sicht nie gut. Aber alles andere gibt es natürlich immer mehrere Wege zum Ziel. Und da musst du sich natürlich seinen Weg einfach heraussuchen oder finden, der gute Ergebnisse liefert und den ich aber trotzdem auch langfristig vielleicht Spaß dran habe, wenn es eben so abläuft. Und
Definitiv.
deswegen, wenn ich keine Lust habe, mich vor die Kamera zu stellen, dann wird insbesondere TikTok und Instagram und Co., die alle sehr videobasiert heutzutage sind, oder auch YouTube Shorts und Co. oder YouTube im Allgemeinen, sicherlich nicht der richtige Kanal langfristig sein. Ja, mache ich mit meinem letzten Punkt weiter, den ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich auch bei mir als Top 1 mitgebracht, die Herausforderung von vielen Sachverständigen einfach, ich nenne es jetzt mal, kontrollierbare Auftragsfälle aufzubauen, die zum einen einfach auch Sicherheit gibt, um eben sagen wir mal, eine gute unternehmerische Zukunft zu haben. Denn Viele Sachverständige sind entweder, wie vorhin schon angesprochen, darin gefangen, sie müssen Subaufträge annehmen, weil sie eben überhaupt gar nicht sonst an Kontakte kommen. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, sie kommen zwar an Kontakte, aber sie haben eine Schwierigkeit überhaupt, das zu vernünftigen Preisen so zu argumentieren, dass der Interessent Ja sagt. Und die dritte Herausforderung war eben, sie sind abhängig von Dritten, die ihren Namen ins Spiel bringen. Und das alles zusammengenommen führt eigentlich immer zu der Herausforderung, dass man verstanden hat, ich brauche irgendwie was Eigenes, wo ich selber so eine Art Stellschraube habe, wie viel soll denn passieren? Soll in der Woche 3-mal das Telefon klingeln oder 10-mal oder gerade kein Mal, weil ich eh bis ins St. Nimmerleinstag ausgebucht bin. Und da ist es eben, ja, dir fehlt häufig die Idee, was ich machen soll. Die Leute verstehen schon, ich brauche irgendeine Art von Homepage, dass man mich generell einfach finden kann, wenn man meinen Namen eingibt. Aber das alleine reicht halt häufig nicht alleine, um diesen jetzt vor allem steuerbaren, planbaren, kontrollierbaren Kanal zu haben. Weshalb hier irgendeine Art von Marketingquelle häufig erschlossen werden muss. Und entweder wenn man selber macht, sagt man dann am Ende des Tages, ah, Google Ads funktioniert nicht und hört sich wieder frustriert auf. Oder man geht häufig zu einer Marketingagentur, die jetzt mal alle möglichen Gewerke schon mal gemacht hat und dadurch häufig das Know-how fehlt, gerade in der Sachverständigenbranche. Bei uns zum Beispiel in der Immobilienbewertung ist es häufig so, dass es natürlich eine Schnittmenge gibt zwischen dem Bausachverständigen, der für die Bauschäden von Gebäuden zuständig ist, und dem Immobiliensachverständigen, der für die Wertermittlung tätig ist. Und der Laie gibt Hausgutachter ein. Jetzt Hausgutachter gibt es per Definition nicht. Woher soll Google nachher wissen, welche von diesen beiden Töpfen, nenne ich jetzt mal, wirklich der Interessent gerade sucht? Ja. Und genau solche Herausforderungen hat man eben dann, also generell als Werbetreibender, ich meine, wir haben das für uns gelöst, indem man eben dann im Nachgang Google die richtigen Daten zurückspielt, welcher Lead war denn, also welcher Interessent war passend und welcher nicht. Ja. Und dadurch den Algorithmus für einen selber jetzt mal trainiert, wie einen guten Mitarbeiter, dem man sagt, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. Aber genau solche, jetzt mal vielleicht auch Marketing-Tricks, kennt natürlich der klassische Sachverständige nicht, wenn er dann selber mal ein bisschen mit der ersten 10 Euro an Online-Werbung herum experimentiert oder die ersten 100 und dann nach 1.000 Euro sagt, ah, scheiße, hat nicht funktioniert, ich glaube, ich lasse es wieder bleiben.
Ja, es wird ja natürlich auch immer zunehmend komplexer, ne? Also da als Immobilien-Sachverständiger da auch durchzusteigen, das ist auch nicht ohne, ne?
Ja, ich sag mal so, natürlich, genauso wie ich kein Verkehrswertgutachten erstellen könnte, obwohl ich ganz im Groben weiß, welche drei Wertermittlungsverfahren es gibt und wie ungefähr die Daten herkommen, kann ich mir trotzdem niemals anmaßen, da jetzt selber eine Wertermittlung gescheit durchzuführen und richtig, weil natürlich das zum einen sehr viel Expertise erfordert und deshalb gibt es ja diese Ausbildungen und Qualifikationsnachweise, Zertifizierungen. Und leider Gottes ist es genauso im Marketing, dass es auch nicht trivial ist. Das ist einfach so zu sagen. Und auch da muss man sich genauso wie als Sachverständiger, sagen wir es vielleicht nicht täglich fortbilden, aber dadurch, dass wir einfach täglich in den Tools drin arbeiten, in den Werbeplattformen, die es sowieso gibt, sind wir indirekt immer am Zahn der Zeit, weil wir eben genau sehen, oh, heute hat Google wieder eine neue Kampagnenart hinzugefügt oder eine neue Beta-Funktion, also so eine Testfunktion, die man mal gegentesten kann. Und da heißt es halt auch immer, probieren geht über studieren. Am Ende des Tages zeigen die Daten selber, ob es eine Verbesserung bringt oder nicht. Und genau diese ganze Zeit und ich nenne es mal Trial and Error hat halt der normale klassische Gutachter häufig nicht.
Nee, aber über dieses Wissen verfügst du dann natürlich, ne? Also da profitieren natürlich dann auch die Immobilien-Sachverständigen von deinem Branchenwissen, weil du weißt ganz genau, wo ist gerade die Herausforderung im Marketing-Game für die Sachverständigen. Und auf dieses Wissen zurückzugreifen, ist natürlich extrem wertvoll. Und da nicht irgendeine 0815-Agentur an der Seite zu haben, sondern ausgewiesene Experten in deiner Branche oder in der Branche, das ist ein Mega-Vorteil für die Gutachter.
Ja, also bekommen wir immer wieder zurück gespiegelt. Das Schöne ist dann auch, oder man kann natürlich auch jetzt nicht nur sagen, ah, der erzählt da, wie gut er ist und so weiter, sondern wir haben ja Fallstudien. Wir haben ja Kunden, die man auch notfalls anrufen kann und fragen, ey, wie läuft's denn? Also dadurch, dass wir so transparent auch sind nach außen hin, das Beste, genauso weiß jeder, sei es Sachverständige, Gutachter, aber auch jeder normale Selbstständige, die beste, ich sage jetzt mal vielleicht, Referenz ist einfach ein Bestandskunde, der sagt, wie gut es läuft, weil der ist deutlich, deutlich authentischer, als wenn man einfach nur von sich selber sagt, dass man, das Wissen mit Löffeln gefressen hat, überspitzt gesagt, sondern dass da einfach die bestehenden Kunden am Ende des Tages am besten beurteilen können, wie am Ende des Tages die Ergebnisse und auch die Zusammenarbeit sind. Ja.
Ja, so der Austausch untereinander zwischen den Kollegen ist natürlich dann auch viel wert und
Ja.
zeugt dann natürlich auch davon, dass du ein Experte bist in dieser Branche, ne?
Ja, ganz genau. Cool, was hast denn du noch als letzten Punkt mitgebracht, wenn noch einer auf deiner Liste steht?
Ich habe es schon ganz kurz schon angeschnitten, das Thema KI. Wir bekommen insbesondere in den letzten Monaten zunehmend mehr die Anfrage von unseren Kunden. Könnt ihr uns irgendwie helfen, in den gängigen KI-Tools irgendwie sichtbar zu sein, ne? Also, ich meine, ich mache es ja auch. Ich habe es am Wochenende erst wieder gemacht. Ich habe einen Exposé von einer Immobilie bei ChatGPT reingehauen, habe gesagt, erzähl mir mal ein bisschen was zu dieser Immobilie, vergleich mal mit Marktpreisen etc. Und genau das macht jeder von uns. Wenn man ganz ehrlich ist, jeder benutzt diese Tools. Und ja, für die Kfz-Sachverständigen ist es natürlich auch so, dass sie von den Unfallgeschädigten zurückgespielt bekommen, wenn unsere Kunden, und dazu halten wir unsere Kunden auch immer an, sagen, wie sind sie denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden? Und die Frequenz der Antwort, ja, durch ChatGPT ist rasant steigend. Und ja, auch mit dieser Materie, finde ich, sollte sich jeder Selbstständige, jeder Unternehmer auseinandersetzen und das nicht leichtfertig zu umgehen, sondern sich auch in diesem Bereich schlau zu machen. Das ist auf jeden Fall die Zukunft. Ob jetzt ChatGPT Google ersetzen wird, da scheinen sich ja die Geister, aber auf jeden Fall sich dort auch schlau zu machen, ganz, ganz heißer Tipp.
Nee, bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt ist es natürlich so, also manchmal per Definition könnte man auch sagen, dass so KI-Tools wie ChatGPT eine Art von Suchmaschine sind, vielleicht die neue Art der Suchmaschine, weil sie antwortet mir sogar, wobei das jetzt seit ein paar Monaten oder Wochen auch Google selbst tut. Aber am Ende des Tages ist es auch eine Art von Suchmaschinenoptimierung, die man dort durchführen muss, sollte, wie auch immer, um eben vielleicht die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, gelistet zu werden. Ich habe persönlich habe da so ein sind mal zwei verschiedene Sichtweisen. Die Sichtweise Nummer eins ist, wenn du die Suchmaschine oder wenn du deine Inhalte zum Beispiel, am Ende des Tages braucht natürlich auch eine Suchmaschine oder nicht eine Suchmaschine, eine KI, Informationen, mit der sie trainiert werden. Und je häufiger dort an verschiedenen Stellen dein Name genannt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dann natürlich auch beim Ergebnis genannt wirst. Also so ähnlich wie gute Ergebnisse bei Google, bei der normalen Suche. Auch da, wenn ich einfach viele hochwertige Inhalte veröffentliche zu verschiedenen Themen, versteht die Suchmaschine, ey, ich scheine wohl Ahnung zu dem Thema zu haben und würde mich eher empfehlen als jemand, der vielleicht eine noch recht veraltete Webseite hat oder wenig Informationen darauf stehen hat, etc. Sprich, am Ende des Tages ist eigentlich die Art und Weise, wie ich Suchmaschinenoptimierung mal, ich nenne es mal fundamental, auf der untersten Ebene grundlegend betreiben, dasselbe. Ich versuche, hochwertige Informationen zur Verfügung zu stellen, denn auch ChatGPT und Co. nutzt Webseiten, nutzt das Internet eben, um seine Informationen aufzufrischen.
Exakt.
Das Zweite ist allerdings, dass ja auch OpenAI, also der Anbieter oder der Gründer, die Firma hinter ChatGPT angekündigt hat, dass sie ihre kostenlose Version künftig auch mit, ich nenne es mal, Werbung finanzieren möchte. Die haben jetzt zwar noch nicht begonnen, also es wird sicherlich auch zuerst wieder in den USA ausgerollt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es dieses Jahr 2026 auch in Deutschland ankommen wird. Und dann wird es wieder so sein, ähnlich wie jetzt in Google, wo ich auch sagen kann, ey, anstelle von so viel Aufwand und Mühe zu betreiben, dass meine Webseite so ein bisschen ein paar Rankings hochgeht, ich sage jetzt mal, vielleicht besteche ich denn über mein Werbebudget einfach die Suchmaschine, dass sie mich mal häufiger einspielt für die Begrifflichkeiten, die für mich wirklich auch sinnvoll sind. Sodass hier am Ende des Tages jede Art von Werbeplattform, sei es Google, sei es Meta von Facebook und Instagram oder sei es künftig dann auch OpenAI mit ChatGPT, alles dafür tun wird, dass die Leute, die Werbung schalten, auch einen entsprechenden Effekt sehen werden. Denn am Ende des Tages wird es immer die Nummer eins Einnahmequelle sein, sei es von Google, sei es von Facebook, ist es auch bei weitem das Werbeplattform. Ansonsten als anderes nur den User sagen wir mal, zu bespaßen, dass es überhaupt nutzt, die Plattform. Am Ende des Tages wird mit dem Werbebudget wird das Geld verdient, sodass hier die Werbeplattform genauso auch OpenAI sicherlich alles dafür tun werden, dass die Leute, die dort Geld investieren, um dort eben zu sagen, ey, für so und so viel Euro am Tag hätte ich bitte, dass du in dem Fall Unfallgutachten mal meinen Namen ins Spiel bringst, dass sie dort einen entsprechenden Mehrwert eben bringen werden, sodass mein Rat tatsächlich wäre, aus Suchmaschinenoptimierungssicht alles zu machen wie immer und einfach noch ein paar Monate zu warten, bis wir quasi als Werbetreibenden auch aktiv, wenn sie jetzt mal vielleicht Einfluss nehmen können auf die Unterhaltungen von ChatGPT.
Ja, ich glaube, man darf sich ja auch nicht zurückmachen lassen, ob man es jetzt SEO nennt oder Geo oder KI-SEO. Beantworte einfach die Fragen der Kunden.
Genau.
Weiß überhaupt erstmal, was
der Kunde wissen will.
Genau. Finde das heraus, recherchiere, frage die Kunden, geh in Foren und beantworte die Fragen auf deiner Seite. Sehr umfassend, über verschiedenste Möglichkeiten, Text, Video, Audio, wie auch immer. Und dann hast du wahrscheinlich schon einfach sehr, sehr viel richtig gemacht, um, wie du gesagt hast, für die KI-Modelle überhaupt sichtbar zu sein. Ne? Weil wenn du Inhalte nicht hast, dann kannst du auch nicht zitiert werden, ganz einfach.
Ganz genau. Also da muss man über seinen eigenen Schatten springen, zu sagen, aber eigentlich will ich gar nicht, dass man mich im Internet findet. Ja, aus Marketing-Sicht, je mehr, desto besser, nenne ich es jetzt mal.
Genau.
Cool. Nee, ich denke, wir haben einen sehr coolen Rundumblick, einfach über das Thema Sachverständigenwesen aus zwei vielleicht verschiedenen, nennen wir es mal Teilbranchen, hier heute zusammengetragen. Und ich denke, jeder Zuhörer und auch Zuschauer kann dir das ein oder andere mitnehmen. Jetzt vielleicht noch für die Leute, die sagen, ja, okay, Timo hier, mich, den hört man in jeder Podcast-Folge, heißt, wo man mich findet, wissen die Leute wahrscheinlich. Wo kann man denn dich finden oder wie, auf welcher Plattform oder welcher Webseite und Co. bist denn du und deine Agentur zu finden?
Also auf der Webseite crash-finder.de, da wird man über uns viel erfahren, da kann man sich Erstgespräche buchen, komplett unverbindlich. Aber wenn man bei Instagram einfach mal crash-finder eingibt, da wird man uns auch da finden, wo wir auch in Kunden, würden wir Kundenvideos finden, wo wir in Instagram Live-Videos mit reellen Kunden sprechen.
Okay.
Und ich bin ja ein bisschen interessiert jetzt mit dem Podcast-Thema hier. Da hast du mich ganz verrückt gemacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Jahr 2026 auch nochmal einen Crashfinder Kfz-Wörter-Podcast gibt. Aber schauen wir mal.
Wenn das so der Fall sein sollte und es macht aus deiner Ansicht Sinn, dann darfst du mich auch gerne bei dir mal als Gast einladen.
Du wirst der erste Gast sein, den ich einlade, auf jeden Fall.
Sehr schön. Sehr gut, Mike. Nee, dann bedanke ich mich für das angenehme Gespräch. Wird sich jetzt sicherlich noch das ein oder andere Thema geben, wo wir vielleicht in Zukunft nochmal eine Folge machen. Ich denke, es war sehr, sehr cool.
Sehr gerne.
Und auch für den Zuhörer und die Zuschauer, dass sie einfach da einen Einblick davon bekommen, wenn zwei, jetzt mal Marketing-Menschen, Marketing-Experten da über das Thema sprechen, die natürlich einen anderen Blickwinkel haben als der klassische Sachverständige. Ja. Deswegen war sehr cool. Und ich wünsche dir alles Gute. Ansonsten, genau, bis zur nächsten Folge.